Regimekritik. Kolumne Woch zum Sonntag von Heimuel Handel vom 11. November 2012. Als der chinesische Autor Mo Yan kürzlich den Nobelpreis für Literatur erhielt, erschollen im Westen wie im Osten, besonders auch in China, kritische Stimmen, die ihm ankreiden, dass er ein regimetreuer Bestsellerautor sei. Fast überall wurde primär Politik und Ideologie zum Beurteilungsgegenstand, eine gewisse gutmenschlerische Moral und vereinzelt auch Bezweiflungen seiner literarischen Qualität. Das hat System. Im Westen scheint die Ansicht vorzuherrschen, wie über die langen Jahre des Kalten Krieges dressiert, nur ein dissidenter Autor könne ein guter sein, wenn er aus dem Osten kommt. Würden dieselben Maßstäbe allerdings an die gefeierten westlichen Autoren angelegt, wer würde bestehen? Niemals wurde die Frage ernsthaft gestellt, wie es denn um die politische Moral, die ideologische Vernünftigkeit zum Beispiel der US-amerikanischen Autoren steht. Wer von ihnen emigrierte? Auch die sogenannten Kritischen bleiben im Land, genießen trotz aller Kritik die Segnungen des kapitalistischen Staates. Bei ihnen scheint die Kritik an Krieg und Ausbeutung vereinbar mit dem Mitmachen und Mitlaufen, dem Kollaborieren. Denn dieses Mitläufertum erscheint nicht als solches, weil man dort ja frei seine Meinung äußern darf. Doch wie sieht es aus mit der Kritik? Was für eine Qualität kann dort eine Kritik haben, die nichts bewirkt? Um welche Freiheit handelt es sich, die risikolos wie ein Aufputz, ein schnöder Wegwerfartikel verbraucht werden kann? Man mache sich nichts vor. Wäre die literarische Kritik systemgefährdend, würde auch in den USA der Staat eingreifen, wie es denn öfters in seiner Geschichte geschah. Müssten verantwortliche Autoren nicht das Land verlassen, um nicht ein kriegsgeiles Regime durch Dortbleiben zumindest indirekt zu unterstützen? Wie sieht es mit dem Heer von Kulturarbeitern aus, die systematisch die Massenbeeinflussung mit amerikanischen Unwerten durch Stärkung ihrer gigantischen Medienindustrie stützen? Gelten hier fürs Mitmachen, fürs Tätersein andere Maßstäbe? Ähnliches gilt für Autoren in Europa. Worin unterscheiden sich denn die korrupten, mafiotischen südeuropäischen Länder von asiatischen, lateinamerikanischen oder afrikanischen? Ach ja, es handele sich um Demokratien, sagt man. Fein. Ist das also der entscheidende Punkt, die Demarkationslinie? Von welcher Demokratie reden wir? Der amerikanischen? Jener der EU? Wo das Parlament immer noch keine volle legislative Macht hält, wie es einem demokratischen zustünde? Was zeichnet Großbritannien, Frankreich oder Deutschland aus gegenüber Indien und China? Dass bei uns die Freiheit des Wortes und der Meinung gilt, außer es handelt sich um vermeintlichen Antisemitismus, den man reflexartig in brav dummer Gefolgschaft israelischer Vorgaben bei fast jeder Israel-Kritik ausmacht, oder um Schmähungen Mohammeds, die auch bei uns unter Strafe gestellt werden, weil wir ja so menschenfreundlich einem vermeintlichen Gott nach dem Willen der Gläubigen und ihrer Religionsgesellschaften als schutzwürdig hinstellen. Bei uns gäbe es keine Zensur, heißt es. Außer es gibt sie doch, dann aber aus vernünftigen Gründen. Wir akzeptieren in aller Freiheit scharfe Kontrolle des Social Web, umfassendste Bürgerüberwachung, systematische Verfolgung der sogenannten Hate Speech und so weiter. Wie zeigt sich denn die Regimekritik in Europa, wo niemand unsere Regierungen in der EU als Regime bezeichnet? Dieses Etikett gilt nur für Feinde, wie derzeit Syrien oder wie üblich China, obwohl mit der zweitgrößten Wirtschaftsmacht Geschäfte gemacht werden, weil Geschäfte nun mal vorgehen. Wer ist da kritisch? Jene, die auf China schimpfen, aber schön brav in ihrem netten Land bleiben, weil man ja nicht auswandern könnte, auch wenn man wollte. Wohin soll ich mich wenden? Aber der Chinese oder Russe muss es können. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so trist wäre, verlogen und zurechtgezimmert. Die Deutschen sind überaus tolerant gegenüber Rechtsextremen, aber auch gegenüber ehemaligen DDR-Tätern, die man nach der Wende unbedingt ins Boot holen musste oder wollte. Warum? War das der Preis fürs Gelingen der Vereinigung? Wie kann in so einem Staat Kritik gedeihen? Wie soll man Werten vertrauen, wenn sie einmal so, ein anderes Mal anders gelten, ganz wie es die Herrschenden für nützlich empfinden?